Ja, dann machen wir weiter. Sehe ich den Herrn Merlich schon? Ah, der Herr da hinten sitzt er. Sehr schön. Wir sind uns noch gar nicht begegnet, Herr Merlich. Genau, jetzt muss ich aufpassen, dass Sie, Herr grüße Gott, dann gebe ich Ihnen mal das Mikro. Ich hoffe, dass wir beide, geht's gut?
Hört man mich?
Ja, meine Damen, meine Herren, ich darf Ihnen den Andreas Nährlich vorstellen, der über den größten Bayern spricht. Und es ist nicht der größte Bayer von seiner Bedeutung her, sondern wie viel waren es? 2,35 Meter.
Korrekt.
2,35 Meter, also insofern. Und hat es aus Ihrer Sicht oder wissen Sie von jemandem, der größer war oder war das tatsächlich der größte Bayer aller Zeiten?
Es war tatsächlich der größte Bayer aller Zeiten und man kann auch vermuten, dass es auch bleiben wird, weil man natürlich heutzutage jemanden, der so eine Erkrankung hat, das ist ein krankhafter Befund, gar nicht so groß werden lassen würde. Allerdings war er nicht der größte Mensch auf der Welt. Auch um das zu korrigieren oder gleich anzubringen, der größte Mensch, der jemals gelebt hat, war 2,72 Meter groß.
Aha, ja,
Ein
Wahnsinn.
Amerikaner, der ebenfalls wie unser Riese vom Tegernsee sehr früh gestorben ist, ist
Ja.
Mitte 20 geworden, also relativ bald verstorben, kann man sich vorstellen, also große Riesen im
Ja.
wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also Herr Nellig, mich hat das so fasziniert. Ich habe zum ersten Mal irgendwie bei der Prinzessin Wackerstein, also ich muss den Herrn Nellig überhaupt erst vorstellen, Pathologe, heute Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin an der LMU. Sie haben aber ganz lange als Chefarzt und Leiter der Pathologie in Bogenhausen gearbeitet, in Schwabing gearbeitet. Und ich fand es sehr nett, dass Sie selber in Ihrer Lebensbeschreibung sagen, Pathologe und Mumienforscher. Also ich habe den Eindruck, und das fasziniert mich eigentlich so als Historiker, weil ich mir denke, ja eben, also es gibt die mündliche Überlieferung und die schriftliche Überlieferung, und ich habe das Gefühl, Sie sind eigentlich quasi, Sie sind ja auch Historiker, aber Ihr Werkzeug, das ist dann, ich weiß nicht, das Skalpell, das Endoskop, die Computertomographie. Sie haben den Ötzi untersucht, Sie haben diese Kinderleiche untersucht,
Sie sind
die
Wackerstein.
Prinzessin Wackerstein, die dem König Max dem ersten Josef mehr oder weniger untergeschoben wurde. Sie haben verschiedene andere Herrschaften untersucht, unter anderem den Finessenseppel. Das fand ich letztes Jahr war ich bei Ihrem Vortrag in der Anatomie. Ja, und Sie untersuchen in dem Fall beim Finessenseppel, ist es ein Skelett, das noch erhalten ist in der anatomischen Sammlung. Und das heißt also, A, man weiß, wer in der anatomischen Sammlung quasi heute als Skelett vorhanden ist. Und man weiß aber zum Beispiel auch bei dem Finessenseppel nicht, wie die Leute zu Tode gekommen sind oder die näheren Lebensumstände. Und sowas kriegen Sie als Pathologe raus. Mögen Sie noch mal beim Finessenseppel, das hat mich so fasziniert,
Wenn man Glück hat.
erzählen, was da die Todes oder das haben Sie ja entdeckt eigentlich, die Todesursache.
Also der Finessenseppel als Altmünchner Original
Also nichts gewiss weiß man den Stamm
ist
von
was
dem
gewesen.
eigentlich.
Heißt auch das Buch im Konrad Verlag erschienen, ist im Grunde genommen dadurch nur aufklärbar, weil tatsächlich das entscheidende Objekt, nämlich der Knochen, in diesem Fall der Schädelknochen, von ihm erhalten geblieben ist. Er ist als komplettes Skelett in die damalige anatomische Sammlung gekommen, weil man damals für Unterrichtszwecke, für Ausbildungszwecke natürlich Präparate gebraucht hat. Es hat ja keine Dias gegeben, es hat keine Fotografie, war schwierig, beziehungsweise zur Zeit vom Finessenseppel noch gar nicht möglich. Und deswegen hat man solche Präparate hergestellt und die sind dann tatsächlich erhalten geblieben. Zu einem erheblichen Teil wissen wir Gott sei Dank noch von den Präparaten,
Wer
wer
das
es
war.
war, oder sozusagen die Herkunft. Und in seinem Fall konnten wir eben durch eine ausführliche Nachuntersuchung, da kommt jetzt zum Beispiel der Computertomograph ins Spiel, herausfinden, dass er eine Schädelverletzung, und zwar wohl einen Schlag auf die Schädel und gleichzeitig einen Schlag auf den Rücken bekommen hat, an denen er auch verstorben ist, die allerdings damals mehr oder minder mangels Interesse nicht weiter kommentiert, verfolgt oder gar entdeckt worden sind und erst dem heutigen Detektiv sozusagen dann erst sozusagen vor die Füße fallen und dann identifiziert werden können.
Also im Grunde genommen haben Sie nachweisen können, dass er ein Mordopfer möglicherweise war, was bisher eigentlich niemand
Man
wusste.
würde es als Tötungsdelikt bezeichnen, ob das
Ja.
jetzt Totschlag oder Verletzung mit Todesfolge oder Mord war, das ist juristisches Terrain.
Mhm.
Aber es ist ein Tötungsdelikt auf alle Fälle,
dass
man da das ist, 200 Jahren noch finden.
Das trifft jetzt aber auf ihn nicht zu. Also das war der Thomas Hasler, Riese vom Tegernsee. Der Herr Hasler ist mit 25 gestorben. Er war ein Bauernsohn aus einem Weiler namens Holz bei Gmund.
Ja.
Und Sie sind der Geschichte nachgegangen. Was war da für Sie die Haupterkenntnis?
Also auch da ist natürlich in erster Linie erstmal das Skelett, das ebenfalls in dieser Sammlung überliefert worden ist und heute noch existiert, der Ausgangspunkt gewesen. Und wir haben uns schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, erstmal rauszufinden, warum ist er überhaupt so groß geworden? Und natürlich auch, wie sozusagen seine Biografie ist. Denn es gibt über ihn, wie übrigens auch von dem Finessenseppel, genau jeweils nur 5 offizielle Dokumente. Also Sterbeeintrag, Bestattungseintrag, eventuell noch irgendwelche Beschreibungen, die um seinen Tod herum entstanden sind, sodass die ganze Biografie dieser Personen eigentlich relativ immer im Dunkeln ist. Und einerseits kann man nun aus dem Skelett oder aus Knochen, auch aus Mumien natürlich, da benutze ich immer sehr gerne den Begriff des sogenannten Bioarchives, also auch ein Archiv, das wir lesen können, bestimmte Informationen wieder lesbar machen können, die uns dann im Vergleich oder in Zusammensetzung mit den biografischen Daten, sofern sie vorhanden sind und Überlieferungen, natürlich dann so eine Lebensgeschichte wieder entstehen lassen. Und bei dem Riesen vom Tegernsee war eben das Spannende, dass er tatsächlich der damals und auch heute immer noch größte Bayer war und trotzdem nie bildlich dargestellt worden ist, auch nie in irgendeiner Zeitung, irgendeinem sonstigen Medium mal über ihn berichtet worden ist. Erst viel später nach seinem Tod, er wurde dann eben an der damaligen Pathologie obduziert, das Skelett wurde präpariert, es gibt darüber natürlich Berichte. Da kommen auch ein paar Fragmente aus seiner Geschichte dann zum Tragen. Viel später wurde er dann sozusagen erst wahrgenommen und dann war es für die damaligen Leute sozusagen schon zu spät zu sagen, was ist eigentlich mit ihm zu Lebzeiten passiert. Und das war das, was uns eigentlich jetzt viel mehr interessiert hat, warum es auch ein relativ ordentliches Buch entstanden ist, weil es also nicht nur jetzt um den Riesen selber geht, sondern auch um seine Familie, um sein soziales Umfeld. Und da ist er eben in Gmund am Tegernsee, im kleinen Ortsteil Holz ist es heute, ist er geboren, ist in Gmund auch zu Tode gekommen, war ein einziges Mal in München oder mindestens einmal in München einer anatomischen Vorstellung. Und ansonsten ist alles, was in seinem Leben sich abgespielt hat, eben in Gmund und um Gmund herum gewesen. Und das Interessante war nun herauszufinden, gibt es noch eine Tradition, eine Überlieferung, eine mündliche, schriftlich, wie gesagt, gibt es leider nicht. Und tatsächlich Nachfahren von ihm, er hatte immerhin 7 Geschwister, die es auch letztendlich heute zum Teil in Nachfahren noch gibt, konnten wir befragen, konnten wir erstmal identifizieren, herausfinden. Und die haben dann gesagt, ah ja, natürlich, unser Opa, der hat ja noch den gekannt und das war ja dann doch. Und der hat ja erzählt so und so und so. Und so kriegt man dann doch aus einer quasi erst einmal scheinbar leeren Biografie doch ein Stück eines Lebens heraus, das natürlich geprägt war in diesem Fall durch seinen Riesenwuchs, durch die Krankheit, die damit verknüpft war, aber auch mit dem Umgang damals und mit der Lebensfreude, die trotzdem die Leute und auch die er hatte. Er hat zum Beispiel unheimlich gern Kegelscheiben gespielt. Ja. Da war er mal Wette eingegangen und hieß es, wenn er die hölzernen Kegel, wenn er die kaputt machen kann mit einem Wurf, dann kriegt er extra Runde gezahlt. Hat er natürlich gemacht, weil er Bärenkräfte gehabt. Ja, dann haben sie eine Zeile natürlich nicht mitspielen lassen, weil er zu teuer gekommen wäre. Also das sind so Dinge, wo man schon merkt, dass eben auf im Mikrokosmos, auch im sozialen Umgang, auch Leute mit so einer besonderen Einschränkung, letztendlich auch einer Behinderung, damals ja ganz, ganz volksnah wahrgenommen worden sind und auch sozusagen gefördert, gestützt und unterstützt worden sind. Und das ist ein bisschen das, das heißt also deswegen auch im Untertitel der größte Bayer und seine Familie. Also es geht hier auch letztendlich um die Geschwister, um das Drumherum. Und da gibt es eine Reihe von ganz kuriosen Geschichten, auf die wir gestoßen sind, die auch da in diesem Buch drin sind, die sozusagen sich um ihn und um sein Leben herum flankieren.
Ja, und Sie zeigen schon da unten, so ganz vorsichtig, so ein bisschen geheimnisvoll, das nächste Buch, ist es schon erschienen tatsächlich?
Heute.
Heute erschienen, also extra zu, aber da gibt es keine Leiche.
Nein,
doch. Also Fanny von Ickstadt, eine legendäre Geschichte, eine Dame, die sich vom, nein, Sie müssen es erzählen. Also die Frauenkirche spielt eine Rolle, Goethe spielt eine Rolle, Werther, ja. Nein, meinen Sie nein?
Ja.
Okay.
Es gibt natürlich eine Leiche, weil es ist eben die junge Baroness Fanny von Ickstedt, die zu Tode gekommen ist. Und jetzt dürfen Sie mal raten, wie viele Personen sind in München von einem der Frauentürme durch Sturz zu Tode gekommen? 560 Jahre steht die, glaube ich. Eine einzige
Person. Eine einzige?
Eine einzige Person, das ist sie hier.
Also ein Superlativ, der muss nicht gebrochen werden
vielleicht. Und da gibt es jetzt zwar nicht das Bioarchiv, das ich vorhin erwähnt habe, aber es gibt natürlich die Frauenkirche, also sozusagen den Tatort. Mhm. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Beschreibungen über das, was passiert ist. Auch sehr glaubhafte, sehr zeitnah entstandene Beschreibungen. Und es gibt einen 240 Jahre alten Streit, wie es denn wirklich gewesen ist. Es gibt auf der anderen Seite heute eine Forensik, eine Gerichtsmedizin, die nun mit Daten, die früher keinen interessiert haben, Dinge herausfinden kann, die uns heute doch zu einer Lösung dieses Falles führen. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wie wir ihn gelöst haben.
Nein. Das
wir haben ihn gelöst. Wer es wissen will, in dem Buch steht alles drin.
Sehr gut. Das war so eine Art Cliffhanger jetzt, der dazu einlädt, den Herrn Nährlich zu besuchen. Sie sind auch am Stand bei August Dresbach. Sind beide Bücher, glaube ich, jetzt bei August Dresbach. Ja. Also die anderen finden Sie bei Anton H. Konrad. Und Sie haben jetzt auch eine Signierstunde bei Dresbach, glaube ich. Gerne. Also da können Sie den Herrn Nährlich... Und nehmen Sie noch Körperspenden an?
Wir haben genügend mit anderen Dingen zu tun. Also bitte an die Anatomie gehen.
Okay. Und wann kommt der Ludwig dran und der Ludwig der Zweite?
Es gibt noch viel spannendere Fälle als den Ludwig II., vielleicht nicht ganz so populär oder so leicht ausschlachtbar wie jetzt Ludwig II. Es kommt auf alle Fälle was. Was kommt, sage ich aber jetzt nicht.
Aha. Also nichts Gewiss weiß man nicht. Ja, genau. Also meine Damen und Herren, lassen Sie sich überraschen von den weiteren Publikationen vom Herrn Nährlich, aber Sie finden auch jetzt schon, ich glaube 4 oder 5 sind es. Der Jordan ist ja einer dabei, genau. Also Weihnachten sollte gesichert sein, wenn Sie die schwarze Geschichte Bayerns etwas aufdecken wollen. Vielen Dank, danke schön, dass Sie da
sind. Ich danke Ihnen.